Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Stefan Pichotka.
Angst ist etwas, was wir brauchen, um zu überleben. Also wenn ich irgendwie nachts durch dunkle Gassen gehe und da kommen mir komische Menschen mit Messern und Baseballschlägern entgegen und ich sage, ach, ich bin ja kein ängstlicher Mensch, ich gehe mal weiter geradeaus. Ja, dann ist das jetzt nicht angstfrei, das ist dumm, muss man mal sagen. Angst würde dafür sorgen, dass ich genau weiß, jetzt nimm die Beine in die Hand und renn los und dass ich vielleicht noch mehr rennen kann, als ich mir vorher zugetraut hätte. Das ist Angst, das ist wichtig, das brauchen wir. Und dann stellt sich ja schon die Frage, in der Bibel lesen wir ganz oft, fürchte dich nicht. Wie passt denn das zusammen, dass Gott dann sagt, fürchte dich nicht? Und ich glaube, das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Und vielleicht tut es uns gut, das nochmal vorher klar zu bekommen. Angst ist das, was wir brauchen, aber Furcht bedeutet, ich gebe dort einer Sache oder einer Person Macht über mein Leben. Ich gestatte dieser Situation mächtiger zu sein, als ich es bin, hineinzugreifen in mein Leben, Druck auszuüben, mein Leben in eine Enge hineinzutreiben, wo sie nicht hingehört. Deswegen behaupte ich einfach mal, ist Gottesfurcht die einzige legitime Furcht, die es gibt. Dass ich es Gott gestatte, dass er der Herr über mein Leben ist. Das ist Gottesfurcht. Aber alle andere Furcht heißt, da gebe ich etwas Macht über mein Leben, was diese Macht überhaupt nicht verdient hat. Furchtsam ist diese Unfähigkeit, auf Angst angemessen reagieren zu können. Furchtsam heißt, da macht mir etwas Angst und ich setze mich damit nicht auseinander. Ich weiche dem aus, ich tue so, als wäre es nicht da, ich diskutiere das gar nicht, ich verziehe mich in meine Ecke und bin wieder da, dass diese Sache, die ängstlich ist, worauf ich reagieren kann, Macht über mein Leben hat. Aber wie gehen wir mit Furcht um? Vor ein paar Jahren bei uns im Haus, es ist Freitagnacht, 23 Uhr, ich liege im Bett und mein Körper bereitet sich so gerade auf die erste Tiefschlafphase vor. Ihr kennt das, langsam tauche ich sicher in diese Welt der Entspannung und wohltuenden Ruhe ein. Eine Etage über unserem Schlafzimmer liegt mein Sohn Elias. Er taucht gerade auf. Würde ich jetzt neben seinem Bett stehen, ich würde sehen, wie er immer unruhiger wird, wie seine Augenlider zittern, wie ich vielleicht ein kleines Wimmern höre. Die schwarzen Farben der Nacht machen ihm Angst. Und er tut dann das, was ein kleiner Junge in seinem Alter immer tut, er fängt an zu weinen. Erst ist es ein lautloses Bibbern in seiner Stimme. Langsam geht seine Unterlippe nach vorne und seine weinerlichen Laute verwandeln sich in ein Schluchzen. Und nach ein paar Sekunden wird dann daraus ein ängstlicher Schrei in der Dunkelheit. Bis herunter in unser Schlafzimmer, wo ich immer noch liege. Irgendetwas stört mich in meinem Traum. Das Abtauchen in die Entspannung ist zum Stillstand gekommen. Mein Körper will wieder wach werden, ich wehre mich. Denn ich will schlafen. Aber nach und nach höre ich die schluchzenden Geräusche aus der ersten Etage. Es dauert ein paar Augenblicke, bis ich verstanden habe. Und jetzt muss ich reagieren auf seine Angst. Und ich könnte überlegen, was tue ich? Ich könnte einfach liegen bleiben und hoffen, dass er wieder einschläft. Oder dass meine Frau aufsteht. Aber in erster Linie natürlich, dass er wieder einschläft. Andere Kinder machen das, unsere haben das nie gemacht. Ich könnte auch von Hunden einfach rufen, hey Elias, es ist alles in Ordnung. Du brauchst keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Die Dunkelheit hat Angst vor dir, sei ein richtiger Kerl, leg dich wieder hin. Das würde nichts bringen, überhaupt nichts. Ich könnte auch aufstehen, unten im Flur Licht anmachen und mich wieder hinlegen. Für einen Augenblick würde das helfen, weil Elias hofft, dass nun Rettung naht. Aber sobald er merkt, dass doch niemand kommt, wird die Angst in sein Herz zurückkehren und er wird wieder weinen. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich in so einer Nacht tun kann. Ich zwinge meinen müden Körper die Treppe hoch. Ich gehe in sein Zimmer. Ich nehme ihn in den Arm. Ich drücke ihn an mich und sage, hey, es ist alles okay. Papa ist da. Alles ist gut. Dir passiert nichts. Und dann trage ich ihn vielleicht einen Augenblick durchs Zimmer und ich merke, wie er sich langsam wieder beruhigt, und ruhiger wird und langsam wieder einschläft. Die beste Möglichkeit, um einem Kind die Angst zu nehmen, ist eine Umarmung. Und ich möchte mit euch über einen Vers aus der Bibel nachdenken, die sich für mich auch wie so eine Umarmung Gottes anfühlt. Und ich möchte darüber reden, weil ich den Eindruck habe, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der wir Umarmungen mal wieder dringend nötig haben. Jesaja 41, Vers 10. Gott umarmt dort sein Volk mit diesen Worten. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Als Gott diese Worte seinem Volk zuflüsterte, war die Nacht, in der sie sich gerade befunden hatten, richtig dunkel. Die Babylonier zogen durch die Gegend und hatten versprochen, mal zum Plündern vorbeizukommen. Seit Monaten hielt sich schon das Gerücht, irgendwann werden sie kommen. Die Propheten versprachen auch keine Sicherheit mehr, weil sie gemerkt haben und gesagt haben sehr deutlich, Leute, das ist die Konsequenz für euren Ungehorsam gegenüber Gott. Da kommt ihr nicht mehr raus. Man überlegte sich schon, eine Allianz mit den Ägyptern einzugehen. Das hätte die nötige Sicherheit gegeben, aber auch eine furchtbare Abhängigkeit für die nächsten Jahrzehnte. Israel war mitten in der Nacht aufgewacht und die Schatten, die sie sahen, machten ihnen mächtig Angst. Ob Gott noch an ihrer Seite war, das war jetzt mehr als zweifelhaft. Die Propheten sagten es wieder und wieder, wir haben es verbockt. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute gerade so in einer Zeit leben, in der wir da ganz nah dran sind. Heute stehen vielleicht keine feindlichen Armeen mehr vor der Tür und wollen zum Plündern reinkommen. Aber es gibt eben so viele Dinge, die uns wirklich Angst und Furcht auch machen. Ich muss das gar nicht aufzählen, ihr kennt das in eurer Situation. Und diese Furcht, diese Angst wurde jetzt in dieser Corona-Zeit natürlich noch einmal verstärkt. Und ich kann jeden verstehen, der im Augenblick sagt, ich habe Angst und ich habe Furcht, und weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe Angst vor diesem komischen Virus. Ich habe Angst davor, was diese Pandemie mit unserem Land macht. Mir macht es Angst, wenn ich die Demos in Berlin und Stuttgart sehe, nicht weil Leute demonstrieren, sondern weil es komisch ist, wer sich da mit einem Mal auf dem Platz bewegt und mit welcher Aggressivität dort gesprochen wird und demonstriert wird. Ich habe Angst davor, dass dieser Funke sich entzündet. Ich habe Angst vor den Wirtschaftszahlen meines Unternehmens. Ich habe Angst, meine Selbstständigkeit nicht zu überleben. Ich habe Angst davor, meine Kinder zur Schule zu schicken oder meinen Enkeln die Zukunft zu geben, weil ich nicht weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Und darum ist es gut, wenn wir diese verbale Umarmung Gottes selber für ein paar Augenblicke einmal genießen. Und um das richtig zu verstehen, müssen wir noch einmal begreifen, zu wem Gott das sagt. Das mag uns jetzt nicht überraschen, aber er sagt es eben dem Volk Israel. Und er sagt es nicht nur ein paar Leuten aus dem Volk Israel. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Er sagt es jetzt auch nicht nur den Guten, er sagt es nicht nur den Frommen, er sagt es jetzt nicht nur den paar, die übrig geblieben sind, sondern das hier ist eine Verheißung für sein ganzes Volk. Er umarmt hier sein Volk, alle die, die zu seiner Gemeinde gehören. Und er verspricht ihnen allen Sicherheit. Und er verspricht ihnen das nicht, weil sie es verdient haben. Dieses Volk hatte es nicht verdient. Wer sich mal so ein bisschen mit der Geschichte Israels auseinandersetzt, wird feststellen, ja, Gott hat dieses Volk erwählt, aber nicht, weil sie so fromm waren. Das kann man nun wirklich nicht behaupten. Verdient hatten sie diese Umarmung Gottes nicht. Und stellt euch mal vor, ich würde so nach diesem Verdienstprinzip vorgehen. Ja, mein Sohn heult und dann gehe ich ins Zimmer, mache das Licht an und sage, naja, also hättest du den Sascha heute im Kindergarten nicht gehauen, würde ich dich jetzt in den Arm nehmen. Ja, oder was habe ich dir gesagt beim Abendessen? Iss auf, sonst gibt es heute Nacht keine Umarmung. Wenn du heulst, erinnerst du dich noch? Du warst ungehorsam, jetzt gibt es keine Umarmung. Gute Nacht, Licht aus, Tür zu, hinlegen. Mal ganz ehrlich, was wäre ich für ein Vater, der so etwas tun würde? Was wäre ich für ein Vater? Und wenn wir Ebenbilder Gottes sind, dann können wir aus diesem Verhalten auch etwas über die Größe Gottes lernen. Und ich leide darunter, dass viele tatsächlich auch in unseren Gemeinden mit so einem Gottesbild leben müssen, weil sie so ein schräges Vaterbild von ihm haben. Dass sie meinen, dass Gott doch eigentlich nur jemand ist, der immer nur da auf uns reagiert. Der sagt, wenn du mir treu bist, dann bin ich dir auch treu. Wenn du fromm bist, dann höre ich dir zu, wenn du betest. Nein, Gott ist doch ganz anders. Er umarmt hier sein ganzes Volk. Das Volk, das so oft die Beziehung kaputt gemacht hat. Das Volk, das oft in die gegengesetzte Richtung gerannt ist. Das Volk, das nie auf Gott hören wollte. Und er sagt, ihr seid das Volk, das ich erwählt habe. Nicht, weil ihr besser seid, sondern weil ich das will. Es ist sein Wille, sein ausgesprochener Wille, für dieses Volk zu sein. Und daran hat sich nichts geändert. Wenn wir untreu sind, dann bleibt er doch der treue Gott. Wenn wir ihn ablehnen, hört er nicht auf, uns zu lieben. Gott sagt heute durch seinen Propheten Jesaja doch genau das Gleiche wie damals zu seinem Volk. Ich habe dich erwählt, ich verwerfe dich nicht, ich schreibe dich nicht ab. Und wenn du dir gerade etwas unsicher bist, ob Gott wirklich die Liebe ist, dann schau ins Neue Testament. Dort lesen wir von einem Gott, der lieber stirbt, als ohne uns zu leben. Der bereit ist, die Herrlichkeit des Himmels aufzugeben, um einer von uns zu werden, um uns für immer zu gewinnen. Ganz ehrlich, Gott hätte doch nun wirklich genug Gründe gehabt, einfach unseren Planeten mal zu pulverisieren und an irgendeiner Stelle des Universums nochmal neu zu beginnen. Hätten ihm die Engel nicht recht geben müssen und sagen, ja, das haben sie verdient. Und was macht Gott? Er sagt, ich werde einer von ihnen. In Jesus Christus werde ich einer von ihnen. Und schaut euch an, Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und in seinen Geschichten und in seinen Gleichnissen sagt er immer wieder, wenn ihr euch die Geschichten von mir anhört, dann versteht ihr, wie Gott ist und wie ist er. Er ist wie ein Vater, der Tag und Nacht am Fenster steht und darauf hofft, dass sein Sohn, der mit dem Erbe durchgebrannt ist, wieder nach Hause kommt. Und als er ihn sieht, rennt er ihm entgegen. Ein Edelmann rannte damals nicht, der ließ rennen, aber dieser Vater rannte seinem Sohn entgegen. Und Jesus sagt, so ist Gott. Er ist wie ein Hirte, der 99 Schafe zurücklässt, um sich um dieses eine Schaf zu kümmern. Würden wir nicht sagen, naja, eine Verlustquote von 1%, so schlimm ist das gar nicht. Und dieser Hirte würde uns nur mit unfassbaren Augen anschauen und sagen, sag mal, hast du sie noch alle da draußen? Irrt ein Schaf rum. Pass du auf die Herde auf, ich bin gleich wieder da. Und er gibt nicht auf. Und Jesus sagt, so ist Gott. So ist der Vater. Und lest euch die Geschichten durch. Und damit wir es immer wieder und wieder verstehen, Jesus hat es nicht nur einmal erklärt, wahrscheinlich weil wir die Wiederholung brauchen. Weil wir es immer wieder gesagt bekommen müssen. Und dieser Gott sagt dir, fürchte dich nicht. Ich stehe immer noch zu dir, auch nach all den Jahren, nach all den Geschichten, nach all den Dingen, die nur ich von dir weiß. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Gott in der Bibel an die 366 Mal sagt, fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal plus Schaltjahr. Fürchte dich nicht. Ich habe noch nicht nachgezählt, aber zumindest heute Abend sagt er uns ganz bewusst, fürchte ich nicht, denn ich bin mit dir. Ich bin immer noch da, ich bin immer noch an deiner Seite. Auch wenn du es vielleicht gerade nicht spürst, auch wenn du den Eindruck hast, ich bin ganz weit weg, auch wenn du den Eindruck hast, auf deine Gebete hin schweigt der Himmel. Fürchte dich nicht, ich bin da, egal wie dunkel die Nacht ist. Und dann schickt Gott gleich noch eine Aufforderung hinterher. Er sagt, weiche nicht. Weiche nicht. Weil es keinen Grund gibt, jetzt die Flinte ins Korn zu werfen. Weil es jetzt keinen Grund gibt, aufzugeben. Jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, in welcher Situation du gerade steckst. Vielleicht sind es nicht die Babylonier, die dir Angst machen. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht sind es die Banken. Vielleicht ist es deine Beziehungskrise. Was auch immer. Und du merkst, diese Einschläge kommen näher. Es wird immer persönlicher und du musst dich mehr und mehr diesem Thema stellen. Aber Gott sagt dir ganz bewusst zu, weiche nicht. Ich stehe zu dir. Gib jetzt nicht auf. Renn jetzt nicht weg. Jetzt nicht. Weiche nicht. Du musst jetzt nicht irgendwo in die Nacht verschwinden. Wir gehen da zusammen durch. Vielleicht ist er wie der Vater, der sein Kind an die Hand nimmt und sagt, weißt du was, durch diese dunkle Unterführung gehen wir jetzt beide miteinander durch. Und du rennst nicht weg, sondern du bleibst bei mir, weil ich bei dir bin. Und dann begründet er das. Er sagt, denn ich bin dein Gott. Und das ist alles, was er sagt. Und das ist alles, was wir brauchen. Ich bin dein Gott. Damit ist alles gesagt. Mehr brauchen wir nicht. Und wir müssen verstehen, mit welchem Gott wir es da zu tun haben. Er ist nicht einfach nur ein Gott, der harmlos ist. Nicht einfach ein Gott, der irgendwo weichgespült werden muss. Er ist ein sehr gewaltiger Gott. Es ist ein Gott, der mit seinen Worten ein Universum formen kann. Also mir fällt keiner ein, der das noch hinkriegt. Mit so einem Gott haben wir es zu tun. Und was hat er da geschaffen? Schaut euch die Schöpfung an, um zu sehen, was wir für einen Gott haben. Der hat nicht nur den Spatzen geschaffen, nicht nur die Tauben, nicht nur die süßen Katzen und nicht nur die schönen harmonischen Landschaften. Dieser Gott hat auch Krokodile geschaffen. Dieser Gott hat Löwen geschaffen. Dieser Gott hat Spinnen geschaffen. Warum, wissen wir bis heute nicht. Wir werden ihn mal fragen. Ich mag die nicht, ich sag's gleich. Ja? Aber das hat er getan. Und warum? Weil die Schöpfung etwas von seiner Herrlichkeit und von seiner Größe und von seiner Persönlichkeit widerspiegelt. An dem, was er getan hat, sollen wir verstehen, mit was für einem Schöpfer wir es doch zu tun haben. Und wenn ein Gott Krokodile schafft und Löwen, dann dürfen wir sicher sein, dass es ein sehr starker Gott ist. Dass es ein sehr mächtiger Gott ist. Dass es ein Gott ist, der die Dinge tatsächlich in der Hand hat. Und darum sagt er, weiche nicht, denn ich bin doch mit dir. Ich, der Schöpfer von Krokodilen und Löwen. Ich bin mit dir. Ich, der die Welt in seiner Hand hält, der nur ein Wort spricht und es geschieht. Ich bin mit dir. Und manchmal bin ich nur im leisen Säuseln, manchmal nicht in den gewaltigen Feuersäulen und trotzdem so atemberaubend, so herrlich, so heilig, dass jeder, der nur dieses sanfte Säuseln meiner Gegenwart erlebt, auf den Boden fällt und sagt, das kann ich nicht ertragen. Dieser Gott sagt, gib mir mal die Hand, wir gehen jetzt gemeinsam durch diese Unterführung. Es ist kein anderer Gott, sondern er, der sagt, ich bin dein Gott. Und dann macht er drei Zusagen. Er sagt, ich stärke dich. Es ist der Gott, der unsere Resignation in neue Hoffnung verwandeln kann. Du bist dir vielleicht nicht sicher, wie du die nächste Woche überleben sollst. Gott sieht das vielleicht anders. Er ist gerade erst dabei, sich warm zu laufen. Er ist mit seinen Möglichkeiten noch lange nicht am Ende. Er sagt, ich stärke dich. Und seinem Volk Israel hat er einmal gesagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Nicht durch deine Kreativität, nicht durch deine Möglichkeiten, nicht über deinen Horizont, sondern was Gott draus macht. Und er hat mehr Möglichkeiten. Dann sagt er sogar noch, ich helfe dir. Also Gott schaut nicht einfach nur vom Himmel von oben herab und sagt, naja, jetzt mach mal. Warst ja jetzt lang genug in der Bibelstunde. Komm, Jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Gott sagt, ich helfe dir. Ich schicke dich nicht durch den Tunnel durch und rufe dir von hinten zu, was du jetzt tun sollst. Und wenn einer auf dich zukommt und dir Böses will, dann greife ich ein. Ich helfe dir. Ich bin aktiv in deiner Situation drin. Und das Dritte, was er sagt, ich halte dich durch die Gerechtigkeit meiner rechten Hand. Du wirst nicht fallen und du wirst nicht untergehen, weil Gott hinter dir steht. Die rechte Hand, das ist Gottes starke Hand. Das ist die Hand, die garantiert jede Schlacht gewinnt, jede Situation festhalten und selbst im unwegsamsten Gelände einen Weg bahnen wird. Diese Hand hält dich. Und mit der Gerechtigkeit ist gemeint, dass Gott mit dir sein Ziel erreichen wird. Dass am Ende die Welt sich so drehen wird, wie es seinen Vorstellungen entspricht. Dass Gott zu seinem Ziel kommt. Dass Gott seine Ziele mit der Welt und mit uns erreichen wird. Dass es nicht mehr um diese Frage geht, na, wird Gott gewinnen oder wird er verlieren? Um die Frage geht es überhaupt nicht mehr. Weil einer gesagt hat, es ist vollbracht. Das Thema ist durch. Am Ende wird Gottes Gerechtigkeit triumphieren. Nicht der Missbrauch, nicht der Terror, nicht die Kriege, nicht die Pandemien, nicht die Krankheiten, nicht die Dinge, die uns heute das Leben zur Hölle machen. Nicht diese unfairen und ungerechten Dinge, sondern seine Gerechtigkeit. Und im Hebräischen, also in der Sprache, in der dieser Text ursprünglich aufgeschrieben wurde, wurde bei diesen drei Versprechen eine grammatische Form verwendet, die es so im Deutschen nicht gibt. Es ist eine Form, die eine Verheißung so sehr unterstreicht, als sei sie schon längst geschehen. Als würde die Zukunft bereits in der Vergangenheit liegen. Also genau genommen müssten wir diese Zusagen so übersetzen: Ich habe dich bereits gestärkt, sodass du jetzt stark sein kannst. Ich habe bereits alles in die Wege geleitet, sodass meine Hilfe schon jetzt bei dir angekommen ist. Ich halte dich bereits, sodass du jetzt sicher sein kannst. Deswegen fragt Gott uns und sagt, siehe, ich mache alles neu, siehst du es nicht? Da ist etwas Neues entstanden. Und wir müssen sagen, nein, wir sehen es noch nicht. Und Gott sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe eine Realität, die du heute noch nicht sehen kannst. Ich sehe heute deine Zukunft. Ich sehe heute dein Ziel. Ich weiß, wo du heute ankommst und das ist in meinen Armen. An dem Ort, an dem ich dir alle Tränen abwischen werde, da wirst du ankommen. Ganz sicher. Das heißt nicht, dass die Welt sich um uns heute schon verändert hat. An vielen Stellen haben wir einfach mit diesen erbärmlichen Dingen immer noch zu leben. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, warum holt Gott uns da nicht einfach raus? Warum sorgt Gott nicht jetzt dafür, dass alles gut ist? Warum erhört er nicht einfach all unsere Gebete? Letzten Endes gibt es da sehr viele Antworten. Mich selber machen nicht viele Antworten wirklich glücklich, muss ich zugeben. Wir müssen es akzeptieren und respektieren, dass wir heute in einer gefallenen, kaputten Welt leben. Das hier ist immer noch Gottes gute Schöpfung. Aber sie ist an manchen Stellen echt kaputt. Und die Sünde hat echt eine Menge Dellen in dieser Welt hinterlassen. Und mit dieser Spannung müssen wir leider noch leben. Und diese Spannungen müssen wir bis jetzt aushalten. Das ist jetzt eine sehr einfache und vielleicht auch etwas flache Antwort, aber darum geht es ja heute Abend nicht. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir noch einmal diese Perspektive im Blick behalten. Diese Perspektive Ewigkeit, die Gott für uns bereithält. Und deswegen nimmt Gott dich heute Abend in den Arm und sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es ist alles in Ordnung, ich liebe dich und ich passe auf dich auf. Gott ist da. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.